House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo zusammen.
Willkommen zurück.
Genau, heute mit einer aktuelleren Folge in mehrfacher Hinsicht.
Ja, und auch mit einer bisschen anderen als die anderen, glaube ich.
Ja.
Ich habe gestern angefangen, diesen Hanau-Podcast zu hören, diesen Spotify Original.
Den wir verlinken werden.
Genau, den wir verlinken werden, der ist sehr hörenswert. Allerdings habe ich es nicht geschafft, ihn auf einmal zu hören, also eine Episode. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen bin ich selber nicht so ganz drauf klargekommen, wie wenig ich eigentlich weiß darüber. Und zum anderen aber eben auch, weil das doch einem nochmal vor Augen führt, wie schrecklich das alles ist, was da passiert ist und was auch ständig passiert. Und genau, das hatte ich dir gestern Abend auch schon geschrieben.
Stimmt, ja.
Dann gab es noch mal was in letzter Zeit, und zwar wollte ich diese Lupin-Serie auf Netflix anfangen. Ich weiß auch nicht, wie die ist oder so, keine Ahnung.
Ist das dieser Detektiv? Arsène Lupin?
Ah ja, genau, an den angelehnt, aber das ist eben eine Neuerzählung von, ich weiß gar nicht, ich bin nicht weit gekommen, weil ich habe diese Serie eben nicht ertragen, richtig, das mir anzuschauen, weil es geht da um einen Schwarzen in Paris, in ziemlich armen Verhältnissen, und auf jeden Fall gibt es dann immer so Rückblenden. Ich glaube, es ist sein Vater, aber ich weiß es noch nicht so ganz genau, weil ich bin nicht weit gekommen. Und da wurde einfach dargestellt, wie mit Schwarzen umgegangen wurde. Und das war was, was ich irgendwie nicht ertragen habe, weil ich, oder ja, ich habe es darauf zurückgeführt, und ich glaube, das stimmt auch. Ich habe im Moment ein Seminar über Migrants and Refugees und der Umgang mit Menschen bezüglich Nationalstaatenbildung oder Extremismus. Einfach gemerkt, dass das was mit mir macht, wenn ich mich auch auf einer wissenschaftlichen Ebene damit auseinandersetze und dann eben sowas manchmal nur schwer ertrag praktisch. Ist das nachvollziehbar ungefähr?
Ja, definitiv, weil wir machen die Folge ja auch deswegen, weil es nicht lustigerweise, definitiv nicht, sondern interessanterweise einiges dann zusammenkam. Also dein derzeitiges Modul, deine derzeitigen Befindlichkeiten, der Nachbarstudiengang an deiner Uni, und ich bin heute auf Twitter über welchen Account, auf einen Artikel gestoßen, namens Can Historians Be Traumatized by History? Gestoßen. Ich habe dir den geschickt, hatte den vorher nur überflogen, und dann hatten wir irgendwie die Idee dazu, auch eine Folge machen zu wollen. Auch an der Stelle quasi muss ich, oder es fiel mir vorhin tatsächlich so ein, eventuell meine eigenen Worte essen, weil wir, glaube ich, in irgendeiner Folge mal hatten, oder dass ich dann gesagt habe, naja, Geschichte ist immer dreckig. So. Glaube ich, jedenfalls habe ich das irgendwann mal gesagt, vielleicht im Podcast. Also auch, dass es Mut erfordert, sich der Geschichte zu stellen, pipapo. Und ich hatte den Eindruck, dass es dann vielleicht ein bisschen despektierlich klingt, jetzt in dieser Erfahrung für heute. Weil natürlich ist Geschichte, sind wir weg von diesen heroischen Erzählungen, aber es gibt halt unangenehme Geschichte, und das, was wir heute behandeln werden, was nochmal ein anderes Level ist. Genau, und falls ich das anders gesagt habe, dann muss ich das definitiv revidieren. Hoffe, dass ich es nicht so... Ich kann mich nur noch diffus erinnern. Genau.
Ich fand es mega cool, als ich diesen Artikel gelesen habe, von dem du gerade gesprochen hast, irgendwie, weil er mir schon zum Teil aus der Seele gesprochen hat, im Sinn von, und das ist was, was mich erst so richtig beschäftigt, seit ich hier in Uppsala studiere irgendwie. Ich glaube, es ist zum Teil auch, weil ich mich da jetzt wirklich mit Modern History spezieller beschäftige, als ich es in Tübingen gemacht habe.
Da warst du ein großer Mittelalter-Fan?
Auf gar keinen Fall. Aber anders, mit anderen Dingen habe ich mich da beschäftigt. Und in meinem ersten Seminar hier an der Uni in Uppsala hat meine Professorin auch schon gesagt, Modern History ist sehr depressing und bedrückend und so. Es geht um Genozide, Massenmorde, Massaker, Extremismus und so. Und das war was wir im Kontext von, ich glaube, wir hatten da besprochen, den Krieg im Balkan und die vergewaltigten Frauen und ihre Kinder, Frauen, die ihre Kinder dann abstoßen.
Ja.
Und da hat man wirklich, das war auch eine Klassenatmosphäre oder eine Seminarsatmosphäre, da hat man wirklich gespürt und gemerkt, das war sehr emotional und das hat alle irgendwie mitgenommen. Und ich glaube, oder ich weiß nicht, ich meine, wir beide sind eher in der Moderne unterwegs und jeder behauptet ja irgendwie immer für seine Spezialisierung, dass das da ganz extrem ist, alles und so, ne? Ich weiß nicht, ob nicht Modern History in dem Sinne vielleicht doch ein Stückchen krasser ist, sich mit Genoziden und sowas auseinanderzusetzen, generell, weil es einfach so viele sind und weil es doch auch irgendwie so nah ist. Also nah an unserer Zeit, nah greifbarer, weil es auch Oral History-mäßig viel gibt.
Genau.
Und der Zugang ein anderer ist zum Teil.
Genau, also ich hätte auch eher diesen Oral History-Punkt klar gemacht. Also klar, ja, wir haben wahrscheinlich eine Kriegszunahme, wobei es ja dann auch die Debatten gibt, dass man generell irgendwie prozentual weniger, aber diesen quantitativen Kram habe ich nie verstanden. Aber ich glaube, dieser Zugang über Oral History, also die andere Methodik, die wir einfach anlegen können. Und erst wollte ich sagen, dass dieses naja, nah genug oder näher dran nicht so richtig zählt, weil wir uns Dinge immer vergegenwärtigen. Aber es stimmt schon, weil man ja auch Leute kennt, die aus Kriegen dann herflüchten. Und also der Bezug wird dann schon direkter, definitiv.
Ja.
Und es braucht eine andere Abstraktionsleistung. Also, ich meine, natürlich gibt es auch Tagebucheinträge über den 30-jährigen Krieg, was natürlich keine Oral History ist, aber trotzdem theoretisch ein Gefühl vermittelt. Aber das ist noch weniger präsent als jetzt Erzählungen des Nachbarn über den Jugoslawienkrieg, Geflüchtete, ja.
Ja, voll.
Definitiv. Also, wir haben die Folge ja relativ spontan geplant. Ich meine, wir sind ja sonst immer. Ist ja ganz spannend, wir organisieren uns ja theoretisch, was wir machen wollen, jahrzehntelang voraus. Vor allem, weil ich irgendwelchen Unsinn erzähle, den wir noch anders aufnehmen werden. Und das hier war sehr spontan.
Ja.
Und irgendwie auch aus dem Bewusstsein raus, das machen zu wollen. Und dann habe ich auch nochmal reflektiert, was ich so hatte. Und ich meine, bei mir sind die inhaltlichen Beschäftigungen mit Krieg, Tod und Verderben geringer. Aber ich kenne das schon auch, dass man dann irgendwie sagt, also die ganzen Verbrechen um den Kolonialismus rum und wahrscheinlich kennen einige das Bild aus Belgisch-Kongo mit den abgeschlagenen Händen und so. Also da wird man dann doch durchaus auch gefühlt wütend oder verzweifelt und denkt sich, boah, was für ein Scheiß. Also man wird dann auch so bewusst unmethodisch und unreflektiert und kann dann gar nicht mehr sagen, da geht man mit dem analytischen Zugang hin, weil einem alles zu viel wird und Kolonialismus ist schon auf Dauer eine ziemlich harte Beschäftigung, fand ich. Auch Entwicklungspolitik hat mich auch so tatsächlich geschafft, wenn du merkst, dass der West, also der sogenannte Westen oder der globale Norden, eigentlich massiv egoistisch und so Dinge auch verbaut auf lange Sicht, dass Leute einfach sterben, weil mit irgendwelchen Muttermilchersatz gehandelt wird und da verrecken sie irgendwo. Ja, also ich kenn's theoretisch, oder ich kenn's praktisch auch und es geht teilweise schon nahe. Aber du hattest eine Frage, glaube ich.
Ja, genau, ich hatte eine Frage, weil du gesagt hast, man kann da methodisch ganz anders rangehen jetzt mit Oral History und so. Meine Frage wäre, müssen wir das nicht? Also ist es nicht ein, wir können da anders rangehen, sondern die Frage, müssen wir da nicht genau auch so rangehen? Also ich habe das erste Mal bewusst was drüber gelesen. Das war, glaube ich, Jeffrey Hirth über die RAF. Und der hat gesagt, man muss den Opfern eine Stimme geben.
Ja.
Und das ist Pflicht für Historiker, das zu machen. Und Opfer in dem Fall hat er die Toten gemeint, im Sinn von, man muss die Namen nennen auch und erzählt die dann auch auf in diesem Aufsatz. Aber auch eben die Frage von jetzt beispielsweise bei Flucht oder auch Opfer von Folter oder sowas halt einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ja, wir müssen denen zuhören und das wahrnehmen, wie die sich gefühlt haben, was die erlebt haben und das und so den Zugang, das ist kein Können oder Wollen, sondern irgendwie doch ein Müssen. Also ich finde, das ist nicht so, ja, ich suche mir das jetzt mal so raus und beschäftige mich mit dem Ganzen, Es ist schon, natürlich ist es auf einer freiwilligen Art und Weise. Natürlich zwingt mich keiner dazu, mich damit zu beschäftigen. Aber die Frage ist, ob wir nicht eine moralische Verpflichtung irgendwie haben.
Ja, also von mir ein ganz klares Jein. Soll ich es wirklich machen oder lass ich es lieber sein? Nee, also Pflicht zu Oral History, nein, weil ich auch glaube, dass es methodisch sowieso muss die Aussage sehr behutsam und das ist, finde ich, sehr problematisch, aber ich habe auch wenig damit zu tun. Ich glaube, man kann sehr gute Arbeit mit Oral History machen, darum geht es gar nicht. Den Opfern eine Stimme geben in jedem Fall, das gehört, glaube ich, zu so einem allgemeinen Verständnis von Geschichtswissenschaft, dass man verschiedene Perspektiven beleuchtet und einfach...
Ja, genau.
Und hier ist es quasi, dann halt wird es problematisch, ob man das moralisch aufladen will. Wir werden, auch jetzt verspreche ich wieder eine Folge, was machen zum Moral in den Wissenschaften, ob man das machen kann, die Luhmann-Habermas-Kontroverse, aber versuchen, einen Perspektivpluralismus anzunehmen und definitiv zu sagen, wir lassen die Opfer nicht dem sogenannten Vergessen anheimfallen.
Mhm.
Ja, definitiv. Die Frage ist jetzt eher so eine Gegenfrage. Ja doch, ich stelle jetzt eine Gegenfrage. Weil wenn ich das richtig sehe, hat Neuseeland bei einem Amoklauf den Namen des Täters nicht genannt. Und zwar bewusst mit dem Argument, er wollte in die Geschichte eingehen, wir werden den Namen verschweigen. So, genau. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das im wissenschaftlichen Aufsatz? Ich weiß, das sind zwei sehr verschiedene Systeme. Das eine ist Öffentlichkeit, vor allem in einer sehr zeitlich nahen Variante, wann es nach dem Anschlag. Und hier ist die Frage, weil in Bezugnahme auf deinen Aufsatz, also nennt der Autor beim RAF-Aufsatz die Täter? Oder hat er dafür überhaupt einen Umgang oder nennt er einfach in Anführungszeichen die Opfer?
Nee, er...
Und Täter kommen dann halt, weil es um Schuld geht.
Er geht nachher auch auf die Täterperspektive ein, im Sinn von gerade die Umstände in Stammheim und so.
Mhm.
Und benennt die Täter da auch eindeutig.
Ja.
Genau. Ich
halte es auch für korrekt.
Ja, genau. Ich halte das auch für korrekt. Und wir hatten erst vorher im Seminar und das ist auch was das vielleicht noch ein bisschen weiter treibt, dann zu sagen, auch Neuseeland hier, Christchurch.
Mhm.
Sollten wir als Historiker uns
innen
das Manifest von diesem, genau, als Historiker und Historikerin, das Manifest von Tarrant durchlesen? Oder reicht es?
Was ihr quasi in einem Essay machen musstet.
Genau, was wir in einem Essay machen mussten und was wir jetzt nochmal für das Seminar machen mussten. Oder reicht es, wenn wir einen Zugang dazu haben, im Sinn von, dass uns jemand das nochmal aufgearbeitet hat, aus einer wissenschaftlichen Perspektive?
Mhm.
Und ich bin ganz klar der Meinung, so schlimm ich das fand, oder was heißt schlimm, aber so krass mich das auch mitgenommen hat, ich weiß auch, ich habe da mit dir kurz drüber gesprochen, als ich diesen Essay geschrieben habe, und war so, ich werde langsam wahnsinnig, das waren aber auch 4 Manifeste, die man sich da durchlesen musste, und ich werde langsam wahnsinnig, dieses ganze Gerede die ganze Zeit, es macht mich irgendwie fertig und es macht mich auch irgendwie, es lässt mich verzweifeln, weil ich nicht nachvollziehen kann, wie jemand so denken kann, einfach.
Mhm. Oh, spannend. Du machst das durchaus im Aufsatz auch, wozu wir später kommen. Ja. Sorry.
Ja. Ich finde das aber trotzdem wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil eine wissenschaftliche Arbeit über dieses Ding ist auch schon wieder selektiv.
Ja.
Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir, oder dass es muss nicht jeder muss sich das natürlich durchlesen, ne? Das sage ich gar nicht. Aber ich sage, wenn du dich wissenschaftlich damit auseinandersetzen willst, dann finde ich das gut, wenn du Primärquellen nimmst, weil ich glaube auch, dass du daraus was ziehen kannst, allein schon zwecks irgendwie zu verstehen, was für eine Logik die haben, auch wenn es für uns nicht logisch ist.
Ja, halt, ja, natürlich, also an der Primärquelle kommst du ja sowieso nicht, also hoffentlich nicht vorbei.
Und ich finde es auch wichtig, im wissenschaftlichen Kontext die Namen der Täter zu nennen, genauso wie ich es wichtig finde, die Namen der Opfer zu nennen.
Ja.
Ja?
Nee, mir fiel gerade nur ein, dass wir in der ersten Folge mit Erschießungskommandos einstiegen. Ja. Ich meine, der Punkt, dass in der Geschichtswissenschaft und im Studium in der Geschichtswissenschaft solche Themen, ich meine, sowas wie bei euch habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Ich kenne aber auch nicht viele Unis, aber der Punkt ist ja, dass wir jetzt sagen können an diesem Punkt in dieser Aufnahme, Gewalt und solcherlei Verbrechen tauchen im Studium durchaus öfter auf. Und ich wage auch zu behaupten, dass man da nicht dran vorbeikommt.
Ja.
Und dass man das einen das mitnimmt. Das ist so der Punkt, den wir quasi setzen können, warum wir uns ja auch heute quasi darüber unterhalten.
Genau, und ich habe mir auch überlegt, warum das einen so mitnimmt. Also, das erscheint erstmal als eine dumme Frage, weil das sind schlimme Dinge passiert und natürlich nimmt es einen mit, wenn man sich damit wahnsinnig beschäftigt. Auf der anderen Seite habe ich halt auch, bin ich auch weitergegangen dann und habe mir überlegt, naja, ich meine, das Ding ist, was ja oft passiert, ist zu sagen, ja, das sind Extremisten und die sind ganz anders als alle anderen Menschen und so, ne, die sind irre, um es überspitzt auszudrücken, wie es halt von den Medien auch oft einfach dargestellt wird. Und was wir halt im Seminar auch haben, ist so, nee, das ist eine zu einfache Erklärung dafür. Du kannst nicht einfach sagen, ja, das sind irre Menschen, fertig, Punkt. Das war's schon.
Dieses einsame Wolf-Narrativ.
Das ist halt nicht so. Und vielleicht auch dann der nächste Schritt, ist schmerzlich irgendwie anzuerkennen, dass wir diesen Menschen manchmal näher sind vielleicht, als wir es uns wünschen und denken.
Ja, also allein dadurch, dass wir sie ausschließen in der künstlichen Variante und sie eben in einem Umfeld gebunden sind, der Zusammenhang zwischen Hanau und politische Stimmungsmache, die quasi so Reize dafür setzt, darüber gibt es auch genügend Artikel, denen man irgendwie folgen kann, definitiv.
Voll, und ich glaube, dass das halt, und ich glaube, dass diese Anerkennung voll auch nochmal was mit einem macht. Also auf der einen Seite zu sagen, es ist gut für sich selber zu wissen, dass man das nicht einfach so abtun kann, weil man dafür dann auch irgendwie ein Bewusstsein bekommt.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite eben auch anzuerkennen, erstmal zu sagen, ja, wir sind diesen Menschen vielleicht näher, als wir es uns manchmal denken. Und das ist
wünschen, ja.
Und das ist schon krass.
Wobei, jetzt falle ich irgendwo in die Mitte wahrscheinlich rein. Wir hatten es ja im sehr kurzen Vorgespräch auch. Doch, ich mache es jetzt einfach so, es hilft ja alles nichts. Ich beziehe mich jetzt auf diesen Aufsatz von James Robbins und steige da tatsächlich jetzt in der Mitte ein. Also es geht irgendwie darum, dass es mehrere Probleme für HistorikerInnen gibt. Und eins macht er quasi damit auf, dass wenn man sich mit so, er nennt es, glaube ich, dann übersetzt, zerstörten Zeiten und Momenten auseinandersetzt, wird diese Empathie, die man eben in der Geschichtswissenschaft irgendwo braucht, um sich anzufühlen, und diese Imaginationsfähigkeit zum Problem, weil, so James Robbins, man sich Dinge weniger erklären kann, wie es zu sowas kam. Also er schreibt dann, dass dieses Trauma dadurch verstärkt würde. Doubt or confusion feels perverse a betrayal of the victim. Und das wäre quasi die andere Perspektive, aber wo ich mich dann gefragt habe, und ich möchte da jetzt nichts relativieren und auch nicht irgendwie Schuld zuweisen, aber wenn man quasi akteurszentrierte Arbeiten schreibt, in der es irgendwie um die Psyche von Menschen und Beweggründe geht, interessanterweise habe ich heute Morgen mit einem sehr guten Freund oder heute Vormittag über Stefan Zweigs Biografie von Fouché, glaube ich, dem Polizeiminister von Napoleon, gesprochen, der auch so einen psychologisierenden Zugang hat.
Okay.
Und ich glaube, wenn man diese Perspektive hat, ist man notwendigerweise näher an, jedenfalls versucht man es, ob man es schafft, weiß man nicht, aber näher an diesen psychologischen Momenten, die man dann auch sucht. Das heißt, der Zugang wird, mein neues Lieblingswort, perzeptiver. aber jetzt bin ich in der Mitte eingestiegen, weil der Aufsatz ist, oder dieser, ich weiß gar nicht, dieser Text, doch relativ hart.
Ja.
Am Anfang steigt man so ein. Sollen wir jetzt so ein bisschen nacherzählen und uns daran...
Ja, gern.
Ja? Okay. Mit Iris Chung, da hast du noch was dazu gelesen, ja, die ein Buch über den Zweiten Weltkrieg geschrieben hat, namens The Rape of Nanking, The Forgotten Holocaust of World War II.
Ja.
Bei dem sie auch mit Interviews arbeitet.
Ja, genau. Generell ist das ein bisschen umstritten, das Buch, in Historikerkreisen, gell?
Hm.
Ja, habe ich auch noch gelesen. Die Frage, wie korrekt da gearbeitet wurde und so.
Das ist quasi der Einstieg dieses Artikels, und dann wird quasi erzählt, oder wird auch Chung zitiert, wie schwer sie an dieser Forschung trägt, und dann bei der Forschung zu einem weiteren Buch über Kriegsverbrechen in diesem Zusammenhang zeitlich gesehen Suizid begeht. Und mich hat das beim Lesen einfach getroffen, ich habe das nicht erwartet.
Ich hab's auch, ich hab's gar nicht erwartet, als ich das gelesen habe. Das war so, okay, wow, ja.
Ja, ich möchte dir am Ende der Folge die Frage nach Content, wer ist es? CN, also diese Content-Warnung stellen. Ja. Und der Autor schreibt, dass er quasi über den Genozid an den Armeniern forscht und für ein Buch da auch 5 Jahre sich in diese Quellen eingegraben hat und erforscht hat. Und das bei ihm ähnlich war. Und er beschreibt dann auch ähnliches Verhalten wie bei PTSD-Diagnosen, inklusive Medikamentenmissbrauch und Alkoholmissbrauch. Und dass man lange damit auch nicht klarkam in der Wissenschaft, weil dieses Konzept des Second Trauma, oder hier ist, ich glaube, ich weiß nicht, wie sie die sich unterscheiden, Vicarious Trauma, 1955 beschrieben wird, wo man auch erst quasi so TherapeutInnen und Feuerwehrmenschen und Angehörige von Rettungskräften, die damit halt quasi sekundär betroffen waren.
Ja. Ich wollte dazu nur eins sagen zu diesen, wie Second Trauma, wie heißt das?
Oder Vicarious Trauma.
Ja, ich finde, was da gleichzeitig mitkommt, und das ist auch das Gefühl, das so ein bisschen war bei mir, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, haben wir in Anführungszeichen ein Recht auf ein Trauma hier an der Stelle. Verstehst du, was ich meine?
Nein.
Uns ist es nicht, relativieren wir dadurch nicht das Trauma, das die eigentlichen Opfer haben. Verstehst du?
Ach so, ja, nein, definitiv nicht.
Ja, genau, tun wir nicht. Aber das war für mich am Anfang, nachdem ich fertig war mit diesem Artikel,
ja,
war okay. Das mein erster Gedanke, habe ich überhaupt ein Recht darauf? Also, verstehst du?
Ja.
So, darf ich das so fühlen, wie ich es fühle?
Oh, interessant.
Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Teil davon ist, warum darüber so wenig gesprochen wird.
Ja. Ja.
Dass man halt sagt, okay, ich komme mir jetzt dumm vor, auf der einen Seite dumm vor, dass mich sowas überhaupt mitnimmt, weil nirgendwie, es wird überhaupt nicht darüber gesprochen und so, also werde ich wohl die Einzige sein, die das Problem hat, wie es halt immer so ist, ne?
Mhm.
Das ist zum einen, aber zum anderen dann auch den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, doch, mir geht's so. Und ich habe in Anführungszeichen ein Recht darauf, dass es mir so geht, ohne zu relativieren den Schmerz der anderen.
Ja.
Das wollte ich dazu nur kurz sagen.
Oh, spannend, ja. Ist ein spannender Punkt. Meins hätte sowieso leicht weggeführt. Also an diesem Punkt macht dieser Text dann die Wichtigkeit von Imaginationsgabe klar, was auch bei dem uns schon bekannten Collingwood vorkommt. Collingwood als Imagination als Chief Tool kommt in seiner Autobiografie. Genau, und eben diese zwei Probleme, je präziser du dich mit Themen auseinandersetzt und du hast den Anspruch, präzise zu sein, desto wahrscheinlicher wird es. Und das andere mit dem Akteurszentrierten, dass man quasi versucht, Sinn in etwas zu produzieren, was vermeintlich keinen Sinn hat, wie die Zerstörung von Menschenleben.
Ja.
Und man dann denkt, man würde die Opfer betrügen, was wir quasi schon angesprochen hatten dann. Also ich meine, er macht auch den Punkt, dass Historians ihr Untersuchungsgebiet gewissermaßen freiwilliger wählen, wo ja auch diese Frage durchscheint, darf man sich überhaupt beschweren? Ja,
voll.
Und also wir kommen zu dem Punkt, ja, darf man, weil es ist ja auch nicht einfach ein fröhliches in die Rasierklinge rennen, sondern es ist aus einem Arbeitsethos raus, dass man sich gewisse Themen trotzdem anschaut.
Ja, genau.
Was mir gerade einfiel, dieses mit dem Lesen und Umhauen, eins meiner Lieblingsbücher ist Der Name der Rose.
Ah, okay, Ich habe es nie gelesen.
Ja, großartiges Buch.
Ja, ich weiß.
Es ist großartig. Es passiert ein Mord und mehrere. Ich wollte nicht zu viel verraten. Und am Schluss brennt tatsächlich das Kloster. Sorry. Und da geht es auch drum, das hat mich schon damals beim ersten Lesen fasziniert, das Zitat geht irgendwie nach dem Motto, dass die Mönche das für wahr halten, was sie lesen.
Mhm.
Also, die Apokalypse spielt da eine große Rolle in Pipapo. Und wir wissen ja auch, und da müssen wir uns sicherlich im Text dieser Folge dazu auch verhalten, dass wenn Zeitungsberichte über Suizid und Ähnliches sprechen, mittlerweile seit einiger Zeit unten immer Hilfetelefon eingeblendet wird und weil man, das ist ja dieser Werther-Effekt, also Goethes Werther-Effekt, wir wissen, dass das Lesen von Texten, dass wir teilweise medienmäßig gar nicht unterscheiden können, sondern dass es halt in unserem Kopf zur Wirklichkeit wird.
Ja.
So. Und das war nur der Gedanke, den ich da dran hatte.
Ja.
Was ich spannend fand, Es wird dann auch die Geschichte von Elena Galina erzählt, in diesem Text. Also sie forscht über sexuelle Gewalt und in Kriegszeiten, dass sie einfach nicht die Möglichkeit hat, über dieses Thema zu sprechen. Also sie sagt, es ist quasi no, also damit kann man quasi nicht eine Dinner-Conversation führen und sie sehr allein gelassen wird, ja.
Genau, das fand ich auch super spannend, den Punkt zu sagen, andere reden über ihre Arbeit bei einer Dinnerparty. Aber komm du mal mit einem Genozid um die Ecke bei einer Dinnerparty. Cool, danke fürs Gespräch auch, ne?
Wird schwierig, ey.
Da habe ich aber halt auch gedacht, dass irgendwie so die Gemeinschaft von Historiker und Historikerinnen vielleicht doch dadurch nochmal einen anderen Mehrwert hat, verstehst du?
Ja, dass man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Oder halt, genau, also was der Artikel, das fand ich auch sehr interessant, aufgemacht hat, dass viele anderen Berufs- und Studienfächer Strukturen dafür geschaffen haben. Dass du als Psychotherapeut, glaube ich, war in dem Aufsatz, Gespräche auch dir quasi strukturell, sagen wir mal, angeboten werden. Und dass es bei uns definitiv nicht läuft. Ich habe dazu, es gibt in Berlin den Masterstudiengang Holocaust Communication and Tolerance an der privaten Hochschule, wenn ich das richtig sehe. Und ich habe jetzt nur beim ersten Zugang, also es gibt eine Ankündigung auf dem Standardportal Hasards Kult und auf der Seite des Touro College Berlin kann man sich quasi den Studiengang, der wird kurz beschrieben, man sieht, wie viel Geld man dafür zahlen muss, welche Zugangsvoraussetzungen es gibt und welche Module. Und es taucht in diesen 5 Modulen, die auf dieser ersten Ebene aufgeführt werden, nichts dazu auf, dass sich entweder da, also natürlich, ich meine, wenn Holocaust dran steht, sollte man sich erstmal vielleicht nicht zwingend fragen, worum es in diesem Studiengang geht, aber es wird hier kein Modul beschrieben, was sich damit auseinandersetzt, was das mit dir macht. Es sind auch immer, hier stehen, glaube ich, maximal 10 Studierende pro Jahrgang, dass man sich vielleicht implizit mit denen unterhalten könnte, aber ich sehe hier auf dem ersten Moment kein Angebot oder kein Deutlichmachen, was das bedeutet, 2 Jahre sich dieses Themenfeld anzunehmen.
Ja, in Uppsala bei den Holocaust Studies steht zumindest ein Hinweis auf der Website. Bei dem, also da ist so, was du als Student, also dein Student Profile, wenn du das studieren möchtest, eben sollst Englisch sprechen können und so. Und dann steht da eben auch, you also understand that studying the Holocaust and episodes of genocide can be a very emotional experience and that honesty about your own feelings and respect for others is important.
Das ist schon mal was, aber das steht auch irgendwo direkt vorne dran. Du hast jetzt nicht durch 14 Ebenen geklickt.
Nein, das steht direkt auf der Startseite ganz unten im also wenn das dann zu den Anforderungen kommt, was du mitbringen solltest als Studi, steht das gleich dran. Und ich finde es auch gut, dass das dran steht. Weil natürlich, wie du sagst, man weiß, wenn man den Holocaust studiert, also was man studiert, ja, man weiß das. Trotzdem glaube ich, dass man sich, wie gesagt, durch unterschiedliche Zugänge manchmal nicht weiß, was das mit einem macht im Vorhinein.
Ja.
Ich weiß nicht, wir waren ja früher in der Schule, ich meine, ich war auch mit der Klasse im KZ in Dachau.
Ja, wir auch.
Und wenn du da stehst, das ist krass, was das mit dir macht.
Also mir war kurz elend.
Ja, ich weiß, das war total krank, so die Busfahrt dahin war eine komplett andere als die Busfahrt zurück. Das war kein Vergleich. Mhm. Ich glaube, das ist zum Teil einem nicht bewusst, was da mit dir passieren kann.
Ja.
Und was es mit dir macht. Ich weiß auch, dass zum Beispiel jetzt gerade für dieses Migrant and Refugee Seminar, da waren natürlich am Anfang hatten wir dann, okay, was passiert in jeder Sitzung und so. Und eine Sitzung war eben die indische Teilung, nachdem Großbritannien als Kolonialmacht gegangen ist. Und ich habe das am Anfang so gelesen und dachte so, ja, okay, ich weiß nichts drüber, ja. Mhm. Und dann hatten wir das und wir mussten oder wir sollten uns eben auch Interviews von Emigrierten, ich glaube, die sind sogar in die USA dann, anhören und haben ein Buch oder haben Ausschnitte aus einem Buch gelesen, wo eben auch viel mit Oral History gearbeitet wurde oder auch Zeitungsartikel und so. Und das war am Anfang so, ja, okay, interessant mal was darüber zu lesen und dann habe ich das fertig gelesen und ich war so, okay, zum einen habe ich mich mega schlecht gefühlt, weil weil mir bewusst wurde, und das ist auch so ein bisschen wie das Hanau am Anfang, mir wurde einfach bewusst, wie wenig ich weiß.
Mhm.
Und das hat sich angefühlt wie Ignoranz
mhm.
bei mir. Das war irgendwie schlimm für mich. Und dann eben auch, was da tatsächlich passiert ist einfach.
Ja.
Und so verbildlich dargestellt bekommen, dass Menschen nicht mehr in ihr Haus gehen können und da weg müssen, das war irgendwie krass. Und das war was, wo ich, ja, man hört vielleicht irgendwie so, ja, wir reden jetzt darüber oder so, aber was es dann tatsächlich mit dir macht, ist nochmal was anderes.
Mhm, mhm. Das ist hart, ja. Was hältst du von dem Punkt, also weiter am Aufsatz entlanghangeln, dass diese fehlende Anerkennung von jetzt Secondary Trauma, nenne ich es jetzt, weil ich nicht mit dem anderen Begriff das unterscheiden kann, trennscharf, dass die fehlende Anerkennung auch daher liegt, weil HistorikerInnen immer Neutralität als oberstes Gebot quasi gepredigt bekommen.
Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich habe mir überlegt, dass spätestens seit dem Poststrukturalismus uns allen klar ist, dass Neutralität nicht vorhanden ist. Zumindest nicht in dem Maße, in dem wir das vielleicht gelernt bekommen haben, dass wir es manchmal sein sollten. Aber dass es nicht möglich ist und dass ich auch glaube, dass das ein Punkt ist, warum das jetzt erst öffentlich wird praktisch. Weil der Poststrukturalismus hat schon so ein bisschen die, ja, wir können keine richtige Neutralität und so nochmal in den Vordergrund gebracht. Und erst wenn du das anerkennst, kannst du ja den nächsten Schritt gehen und zu sagen, ja, dich nimmt das wahnsinnig mit.
Ja, ja, sicherlich, ja.
Zumindest wird es dann anerkannt von den anderen. Ohne deine Arbeit schlecht zu machen.
Das stimmt definitiv. Ich habe nur überlegt, es gibt dieses Zitat, was man öfter in Tutorien hat, dass man quasi immer mit einer Brille auf Sachen schaut, was vor dem Poststrukturalismus passiert ist. Aber du hast trotzdem recht, dass natürlich damit, das ist so ein Uff.
Genau. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass wir mit der Brille auch davor schon, Brille das eine, aber Emotionen sind nochmal ein anderer Punkt.
Ja.
Und ich glaube, dass mit dem Poststrukturalismus eben diese Emotionen da auch mit reinkamen. Und dass Historiker und Historikerinnen emotional gegenüber ihrem Thema sein dürfen mittlerweile. Und dass dadurch das mehr jetzt mehr Raum hat und Anerkennung finden kann, ohne deine Arbeit schlecht zu machen. Und ich glaube, dass das ein Riesenpunkt ist, warum das so lange gebraucht hat, bis das überhaupt rauskam.
Ja.
Und vielleicht auch, ist es ja immer noch nicht richtig draußen, in Anführungszeichen, aber dass da langsam was in Gang kommt.
Ja. Ich meine, man kann ja, egal wie man, zu welcher Art von Wissenschaft man tendiert, also jetzt Bezugnahme nochmal auf Luhmann-Habermas-Kontroverse, das ist ja was eines, aber die persönliche Betroffenheit, die sich im Schreibprozess eben rauskristallisiert, ist definitiv, das sind zwei Sachen, eben nochmal den Punkt wichtig machen. Wir können nicht neutral auf Dinge schauen, wir können auch nicht vortheoretisch Dinge betrachten.
Ja.
Das funktioniert nicht. Ich fand, eins der anregendsten Referate, die ich gehört habe, habe ich von einer sehr guten Freundin gehört, in einem Seminar über Algerien. Und da ging es um Trauma und Algerienkrieg und Verarbeitung und Trauma als theoretisch-methodisches Konzept. Und da hat man, und das wäre jetzt der zweite Punkt, den ich stark machen würde, neben der erst sich entwickelnden Loslösung von einem sehr starren, übergreifenden Neutralitätsbegriff, der sowohl Person als auch Werk umschließt, ist der zweite Punkt, dass wir in der Geschichtswissenschaft uns noch nicht, oder da ist diese Traumaforschung einfach noch nicht angekommen, weil auch nicht jeder Oral History macht und Dinge brauchen oft mal Zeit. Das hat man in der Reaktion dieser Seminargruppe da gemerkt. Das ist nichts, was bekannt ist oder mit dem sich Leute irgendwie bislang wohlfühlen. Ich halte es aber für sehr wichtig und zwar großartiges Referat, sehr anregend bis heute.
Ja, ja, voll. Das glaube ich auch.
Achso, ja, das war Hanna Voss hat das gemacht.
Shoutout,
genau. Was ich noch spannend fand und auch wichtig zu erwähnen, ist, dass diese Beschäftigung aus einer ganz anderen Warte noch, also es macht auch dieser Artikel, wichtig ist, weil diese Vergegenwärtigung von Traumata und von Konflikten, die zu Traumata führen, aus einer ganz anderen Warte nochmal, ich sag jetzt gefährlich oder bedrohend sein kann, weil diese Erzählung, so der Artikel, ich glaube, dem würde ich in gewisser Weise folgen, den Status quo bedroht.
Mhm.
Also Forschung am Genozid an den Armeniern in der Türkei sorgt für ein Problem der WissenschaftlerInnen. Also die Bedrohung der Forschung durch Leute, die sich in ihrem Status quo eingeengt fühlen, mhm. ist definitiv nochmal ein Punkt.
Mhm.
Ich meine, das Ähnliche ist wie mit diesen, da werden wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil wir hätten vielleicht auch, ne, die Gerichtsurteile gegenüber den Forschern in Polen,
mhm.
wo man ja auch quasi, das hat jetzt nichts mit Trauma in erster Linie der ForscherInnen, ich glaube, es sind zwei Frauen gewesen, zu tun, aber diese Bedrohung, die man an diesem Status quo sieht und man quasi Schritte gegen Forschung einleitet, um dem entgegenzuwirken, die sehe ich zurzeit schon verstärkt öfter. Ich meine, die Hohenzollern-Debatte ist auch gerade ein Ding.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das trifft jetzt nicht alles auf Trauma. Wir haben jetzt hier in dieser Folge auch keine Traumadefinition gegeben. Ich glaube auch bewusst nicht.
Nee, bewusst nicht. Aber kurze Frage, du meinst das deshalb, weil das alles so sensible Themen sind?
Ja, genau. Also eher so dieses Ding, dass Konflikte,
ja.
die eben Auslöser für, jetzt, das wäre wahrscheinlich ein sehr weiter Traumabegriff,
ja.
für Trauma sein können.
Ah, okay.
Nicht nur die ForscherInnen in ihrem Arbeitsprozesse in ihrem Mindset bedrohen, sondern dass das zusätzlich, weil das ist ja dann nochmal eine Bedrohung quasi von außen, du musst erstmal mit deiner Forschung klarkommen, wenn du mit jemandem so mhm. reden kannst und dann mhm. drohen noch Repressionen. So. Das macht auch dein mhm. Arbeiten nicht einfacher.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie hältst du es, weil ich musste erst jetzt während dem Gespräch drüber nachdenken, die Idee dieser Content-Warnung, das ist dieses CN, Content Note?
Oder? Triggerwarnung.
Ja, genau, aber da steht dann CN.
Du meinst, ob das wissenschaftliche Literatur braucht?
Ja, würdest du es dir wünschen?
Ich finde es schwierig. Ich persönlich würde es mir vielleicht dann wünschen. Ich, keine Ahnung.
Es ist eine unglaublich schwere Frage.
Es ist wahnsinnig schwer, weil wenn ich mich jetzt da reinversetze, nochmal Beispiel KZ-Besuch.
Mhm.
Ich meine, wir hatten da ja praktisch eine Triggerwarnung davor. Lehrer haben uns gesagt, dass es nicht spaßig wird und dass es bedrückend wird und dass es krass wird und alles. Und wir haben das hingenommen, aber so eine Triggerwarnung kann das nicht leisten, so davor zu warnen, finde ich. Also verstehst du?
Ja.
Und dann ist halt die nächste Frage, worauf wendest du Triggerwarnungen an und worauf nicht? Weil wenn du es zu schnell gibst, relativiert das manch andere Dinge.
Das alte Dilemma. Und wenn du es zu spät gibst, ist es halt...
Ist es zu spät? Genau, da weiß ich es halt nicht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nicht schlecht, weil wir alle uns irgendwie irgendwann besser selber kennen und wir wissen, mit was wir nicht gut umgehen können, zu gewissen Zeiten vielleicht auch.
Mhm.
Und wenn dann manchmal vielleicht eine Triggerwarnung da ist und es ist so, oh, im Moment fühle ich mich aber gar nicht danach,
mhm.
dann ist es vielleicht auch gut, dass sie im Moment, also dass sie da ist. Und ich das dann sagen kann, okay, ich beschäftige mich entweder gar nicht damit oder wann anders.
Mhm.
Aber ich sehe wirklich die Gefahr davon, dass Triggerwarnungen mittlerweile sehr früh gegeben werden. Und es manchmal dann halt so ist, ja, okay, warum war hier überhaupt jetzt eine Triggerwarnung? Und ohne, dass ich jetzt jemand absprechen will, dass das jemand vielleicht getriggert hat.
Mhm.
Das kann sein. Aber wo ich mir denke, wenn das genau gleich wie das hier getriggert wird, dann verstehe ich es nicht. Also das ist für mich kein Verhältnis.
Ja.
Genau. Also ich weiß es nicht. Wie siehst du es?
Ja, ich meine, der Versuch einer allgemeinen Linie, eben was du sagst, so einen allgemeinen Grenzwert zu finden, ist sehr schwierig. Und ich würde mich der Frage versucht, elegant dadurch entziehen, dass ich sage, wir brauchen einfach, wie so oft, Strukturen. Da kann jetzt eine Triggerwarnung oder ein Content-Note der Inhalt sein. Ich finde es wichtiger, das allgemein zu betrachten, dass HistorikerInnen oder ForscherInnen über ihre Forschung sprechen können, dass es Beratungsangebote gibt, dass es einfach thematisiert wird, dass das ein Problem ist. Es gibt jetzt, also dieser Text wird auf Twitter in verschiedenen Systemen geteilt und ich finde das sehr spannend. Ich habe mir angeschaut, wie viele Leute unter diese diese Artikel in diesen verschiedenen Tweets schreiben. Ja, geht mir auch so. Ich habe nach dem Master abgebrochen. Es war für mich nichts mehr. Und das interessiert mich mehr. Also generell dieses Big Picture. Also Einzelmaßnahmen, dazu habe ich auch zu wenig Ahnung. Aber das heißt nicht, dass ich mich da komplett entziehen möchte, sondern ich will generell, dass man drüber spricht und sich Strukturen überlegt. Wie man das im Konkreten umsetzt, hat alles Vor- und Nachteile, klar. Aber Hauptsache, man hat eine Atmosphäre, in der man drüber sprechen kann und es anerkennt, dass es schwierig ist.
Voll.
Und auch also zum einen inhaltlich und weil es an dieser Stelle dann quasi aufpasst, auch thematisch. Also der Druck, der glaube ich habe ja noch keine geschrieben, aber der Druck, der in Promotionen und in wissenschaftlichen Arbeiten auf Leuten lastet, ist, glaube ich, enorm. Das Erste, was man immer hört, ist, es ist eine sehr einsame Sache, man ist viel allein. Und ob das jetzt inhaltlich ist oder einfach mit seinen Sorgen, Ängsten klarkommen, es braucht gefälligst Strukturen. Genau, das wäre so.
Ja.
Versuch, sich so rumzulavieren und trotzdem eine Antwort zu geben.
Ja.
Ich übe sowas für mündliche Prüfung. Ja. Wertvolle Frage, was denken Sie darüber? Ja, ich find's auch toll, dass wir drüber, also das ist jetzt so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttet und wir haben, wir haben jetzt wenig dazu groß gemacht, sondern sehr viel eigene Erfahrungen in diese Folge dann quasi einfließen lassen und ich find's gut.
Genau, weil ich glaube, im Moment sind wir genau an diesem Punkt, was dieses Thema betrifft, dass wir das genau so im Moment behandeln müssen, sollen, können. Es gibt wenig dazu. Und ich glaube, dass das ein erster Schritt ist, um erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, das gibt es als Problem. Und dann kann man weitergehen und sagen, wie kann man das angehen und auch darüber forschen und sowas. Und dann gibt es Veröffentlichungen darüber. Aber im Moment sind wir noch nicht an dem Punkt.
Ja, also jedenfalls nicht so, dass wir es auf die Schnelle. Und es scheint wirklich auch ein Ausdruck einer breiten Masse an ForscherInnen zu sein, dass es nicht alltäglich ist, dass man sofort weiß.
Ja.
Dazu gibt es entweder den Aufsatz oder die Hilfestellung. Genau, ja.
Ja, genau. Ich hatte nämlich auch, ich hatte dann nämlich, als du den Artikel geschrieben hattest, kurz...
Geschickt.
Geschickt.
Ich möchte mich...
Kurz gesucht in der Bib online hier, was es gibt dazu. Und es gibt halt nichts. Es gibt, du kommst dann immer raus bei... Das Trauma als so irgendwo erforscht wurde. Also, genau, aber das. Und auch dazu wenig, ja.
Genau, und wir brauchen das in der Geschichtswissenschaft viel, viel mehr. Genau, also, weil das nicht etabliert ist.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, eine etwas andere Folge und ich finde es wirklich schön, dass wir sie gemeinsam machen konnten.
Ja, ich auch. Was war 1912?
Krieg, Frieden, Age of Wisdom. Age of Foolishness.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.